SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Jeder und jede kann zum Flüchtling werden. Fast 80 Millionen sind es laut UNO-Flüchtlingshilfe zurzeit, die wegen Krieg, Gewalt, Verfolgung oder Menschenrechtsverletzungen ihre Heimat verlassen mussten. So viele wie noch nie. Dabei hat es immer Fluchtbewegungen auf der Welt gegeben. Ob aus Ostpreußen, Schlesien, Syrien oder Afghanistan. Eins ist allen Geflüchteten aber gemeinsam. Sie sind dort, wohin sie fliehen, nie willkommen. Der Historiker Andreas Kossert hat über die Flucht ein Buch geschrieben. Eine Menschheitsgeschichte, so der Untertitel. Und darüber sprechen wir heute Abend in SWR 2 Tandem. Andreas Kossert, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herzlichen Glückwunsch erstmal. Sie haben mit diesem Buch gerade den NDR Kultur Sachbuchpreis gewonnen.
Vielen Dank. Ja, das ist eine ganz großartige Auszeichnung, gerade wenn ein Buch auf die Welt kommt, ohne Publikum. Und das ist natürlich dann ganz besonders schön, wenn man eben merkt, dass es dann eben doch gelesen wird, wenn auch nur von einer Jury. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut.
Das Besondere an diesem Buch, Sie wechseln mit ihm die Perspektive und schreiben über Flucht nicht aus der Sicht der Aufnahmegesellschaft, sondern erzählen viele individuelle Geschichten von Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten. Warum war Ihnen die Perspektive wichtig, diese Geschichte der Flucht aus der Sicht der Flüchtlinge zu erzählen?
Ich habe mich eigentlich seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigt und lange war eigentlich der Schwerpunkt immer auf der Geschichte der Fluchtursachen, der Kontexte, was verursacht Flucht. Und das war aber oftmals eben auch eine Perspektive, eine politikgeschichtliche Perspektive, die weniger die Menschen als letztendlich die Täter und die Akteure in den Vordergrund gestellt hat. Und es gibt große Werke über Flüchtlinge und Vertriebene, aber in denen die Menschen eigentlich gar nicht vorkommen. Und ich wollte das eigentlich radikal umdrehen, um zu zeigen, es ist eine Erfahrung, die Menschen historisch und aktuell immer wieder machen, aber wir müssen eben endlich auch einmal aus dieser Perspektive in einer langen Erzählung durch die Jahrhunderte diesen Fokus einnehmen.
Ist es nicht erstaunlich, dass vor Ihnen offenbar noch niemand darauf gekommen ist, die vielen Geschichten von Flucht überall auf der Welt zusammenzufassen, als eigene Geschichte, Menschheitsgeschichte?
Also es gibt ja ganz viele großartige Erzählungen von Flüchtlingen, Vertriebenen selbst. Das sind oft eben autobiografische Zeugnisse, aber das ist tatsächlich erstaunlich. Ich weiß nicht, ob ich wirklich der Erste bin, aber auf jeden Fall hat mich diese Idee schon lange umgetrieben, einfach mal diesen Perspektivwechsel vorzunehmen und eben zu zeigen, dass es Erfahrungsmuster gibt, die immer wiederkehren.
Herr Kossert, Ihnen gelingt mit diesem Buch die Gratwanderung auf der einen Seite sachlich mit der Distanz eines Historikers zu schreiben, auf der anderen Seite geht dieses Buch dem Lesenden sehr nah, denn Sie haben unglaublich viele Fluchtgeschichten zusammengetragen, belegen sie mit Auszügen aus Tagebüchern und Briefen, mit Fotos, auch mit belletristischen und lyrischen Texten, die sich mit den Themen Flucht und Heimat beschäftigen. Warum haben Sie diese Form gewählt?
Weil Flucht eigentlich überall präsent ist. Wir müssen einfach nur genau hinschauen und wir merken, Fluchtgeschichten sind Teil unseres Lebens und es betrifft uns alle. Und wenn wir eigentlich nur sensibel sind, kann man schon in der Nachbarschaft, im Freundeskreis überall Fluchtgeschichten hören. Und das war eigentlich so ein bisschen mein Ausgangspunkt, Menschen zu lauschen und zu fragen, Fragen zu stellen, was hat diese Menschen eben auch betroffen, was waren ihre Erfahrungen, aber eben auch aus diesem reichen Fundus von Belletristik und Lyrik zu schöpfen. Denn Flucht und Heimatverlust sind ganz große Themen in der Weltliteratur.
Aber für einen Historiker ungewöhnlich, Romane oder Gedichte als historische Quellen einzubeziehen.
Ja, aber ich finde es trotzdem wichtig, weil wir ja auch durchaus interdisziplinär arbeiten dürfen. Und ich glaube, das ist genau das Thema, was sich dazu hervorragend eignet. Und oftmals hatte ich sogar den Eindruck, dass die Literatur uns in der Wissenschaft schon voraus war, Sachen zu beschreiben, die wir vielleicht empirisch in dieser Weise gar nicht belegen können. Wie beschreibt man etwas wie Heimweh oder den Abschied von zu Hause? Da ist es eben wunderbar, so eine literarische Stimme einzuflechten, weil man das ja empirisch gar nicht so gut fassen kann. Und trotz allem würde ich eben sagen, ist es eben so ein Seismograph für diese leisen Zwischentöne in der Geschichte.
Sie erzählen Geschichten von überall aus der Welt. Da ist zum Beispiel Hilaire Nini Nahazwe, der in Burundi geboren wurde, der Vater vom Stamm der Hutu, seine Mutter vom Stamm der Tutsi, also schon qua Geburt verfolgt. Oder ein anderes Beispiel, der Schriftsteller Reinaldo Arenas, der in seiner Heimat Kuba als asoziales Element galt und sich 1980 in die USA in Sicherheit gebracht hat. Wie aufwendig war das, all diese Geschichten zusammenzutragen?
Das war eigentlich nicht aufwendig, sondern das ist etwas, was mir letztendlich irgendwie immer wieder begegnet ist. Und ich habe lange Jahre auch in den USA unterrichtet. Und in den USA, in diesem Schmelztiegel der Kulturen, sind auch Fluchtgeschichten zum Beispiel viel präsenter. Ich habe Studierende unterrichtet, die eben aus Lateinamerika geflüchtet sind, wo die Familie aus Nordkorea geflüchtet ist oder aus Bosnien. Und das sind eben diese Geschichten, die ich letztendlich immer wieder gehört habe. Und nachher musste ich natürlich irgendwie eine Auswahl treffen, so eine Art Filter anlegen und mich dann auf einige konzentrieren, die dann, ich sag mal, so eine Ahnung von dieser globalen Dimension vermitteln konnten.
Also es sind viele Menschen, die Sie auch tatsächlich selber kennengelernt haben.
Ja, und manchmal eben auch, dass ich, sag ich mal, ein Beispiel Menschen kennengelernt habe, die eine ähnliche Biografie haben, habe dann aber trotz allem eine andere benutzt. Aber das war ja auch manchmal ganz wichtig, um einfach zu spüren, liege ich richtig mit meiner Vermutung. Aber manche wollten zum Beispiel auch gar nicht sprechen. Das ist eben auch eine Erfahrung, die ich oft gemacht habe. Flüchtlinge und Vertriebene erzählen eben oftmals nicht sehr gerne darüber, beschweigen ihre Erfahrung. Und auch das ist ja etwas, was man respektieren muss. Und ich finde, gerade auch zu diesem Thema gehört eben auch das Leise, das ja auch das Trauma. Mhm. Und das müssen wir auch immer wieder dabei berücksichtigen. Die meisten Geschichten sind einfach unerzählt. Und von den meisten Flüchtlingen auf dieser Welt kennen wir weder ihre Geschichten noch ihre Namen. Das war eigentlich auch eine meiner schwersten Entscheidungen, quasi, welche Stimmen lasse ich sprechen. Wenn wir uns zum Beispiel die vertriebenen deutschen Exilanten anschauen, die ab 1933 aus dem nationalsozialistischen Deutschland verjagt wurden, da haben wir natürlich unfassbar gute literarische, reflektierte Stimmen. Ich nenne Hannah Arendt, Mascha Kalecko. Und wie kann ich diese wunderbaren Zeugnisse einspeisen, ohne, ich sag mal, einen Bauern aus Armenien oder aus Kleinasien in eine Art Gleichgewicht zu bringen, der Stimmen, die von Flucht und Heimatverlust erzählen. Also das war eben diese Balance zu halten. Man greift immer sehr gerne dann zu diesen wirklich vorbildlich aufgearbeiteten Quellen, wenn man über Flucht erzählt. Und das zum Beispiel im Hannah Arendt, Wir Flüchtlinge von 1943, das ist so ein Standard-Essay. Aber da merkt man ihre eigene Reflexion über das Geflüchtetsein. Aber das haben eben andere nie vermocht. Und da eben immer wieder diese Balance zu halten, das war die ganz große Herausforderung für die Komposition dieses Buches.
Sie beginnen Ihr Buch mit der Geschichte des Bauern Friedrich Bieler, der mit seiner Familie 1945 aus seiner Heimat Masuren fliehen muss. Sie erwähnen das an der Stelle im Buch nicht, aber Friedrich Bieler war Ihr Urgroßvater. Wie viel Flüchtling steckt in Ihnen?
Ja, das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt und wahrscheinlich viel mehr, als ich mir bewusst geworden bin. Und das Interessante ist, ich habe so viele Geschichten von Flucht gehört, mit Flüchtlingen und Vertriebenen gesprochen. Und dann habe ich überlegt, ich habe schon seit Jahren, Jahrzehnten das Notizbuch meines Urgroßvaters in einer Schublade liegen und habe dann nochmal hineingeschaut in der Vorbereitung des Buches und habe gemerkt, mein Urgroßvater hat 1945 mit fast 71 Jahren dieses Notizbuch angelegt. Und in diesem Augenblick habe ich gemerkt, es ist auch meine Geschichte. Es ist auch meine Familiengeschichte, Heimat zu verlieren und auf die Flucht gehen zu müssen. Und dieser Friedrich Bieler hat dann in diesem Notizbuch, also hauchdünn mit Bleistift hineingeschrieben, Befehl zum Verlassen meines Hofes am 21. Januar 1945. Und wenn man sich das vorstellt, so ein masurischer Wintertag im Januar 1945. Es herrschten 25 Grad Frost. Und dann hat er das eben trotz allem noch da hineingeschrieben. Und was bedeutet letztendlich dieser kurze Eintrag, Befehl zum Verlassen meines Hofes? Das war letztendlich ein Abschied für immer. Und meine Familiengeschichte ist eben eigentlich nur eine unter vielen und sie ist nichts Besonderes, aber sie gehört auch in diese große Erzählung und wir merken eben, dass diese Geschichte überall in unseren Familienbiografien zu finden ist.
Was haben denn all die Fluchtgeschichten, ob jetzt aus Kuba, Burundi oder Masuren, gemeinsam?
Ich habe mein Buch in 4 Hauptkapitel gegliedert: Weggehen, Ankommen, Weiterleben und Erinnern. Und das sind tatsächlich Erfahrungsebenen, die alle Flüchtlinge und Vertriebenen auf der Welt immer kannten und auch bis heute kennen. Es ist eben genau diese Erfahrung, was bedeutet es, vor Krieg und Gewalt zu flüchten? Was bedeutet es, seine Heimat verlassen zu müssen? Meistens auch in dem Wissen, nie wieder zurückkehren zu können. Was bedeutet es, auf dem Weg zum Beispiel Hunger, Erschöpfung, Gewalt erfahren zu müssen? Und dann immer auch die Ungewissheit des Weges. Was kommt? Wo werde ich ankommen? Und dann das Ankommen, die Erfahrung, oftmals nicht willkommen zu sein, Lager, Transitzentren. Und dann natürlich die bange Frage, wenn man dann angekommen ist, darf man bleiben? Und wie geht das Leben weiter? Das kennen alle Flüchtlinge, alle Vertriebenen und vor allen Dingen dann auch, was bedeutet die Erinnerung an das Verlorene? Und ich glaube, das ist eben auch das Wichtige, was wir ganz oft vergessen, dass Flüchtlinge eben ihre Heimat nicht freiwillig verlassen haben. Und sie leben deshalb in dieser oftmals lebenslangen Spannung zwischen der alten Welt, die sie verloren haben, und eben der neuen. Und diese Ambivalenz ist eben etwas, was auch zur Biografie von Flüchtlingen gehört.
Flucht hat es immer gegeben. Schon die Bibel ist randvoll mit Fluchtgeschichten. Eine Menschheitsgeschichte nennt der Historiker Andreas Kossert die Flucht und hat in seinem jüngsten Buch die Perspektive der Flüchtlinge zur Sprache gebracht. Herr Kossert, 2015, als besonders viele Menschen nach Deutschland geflohen sind, hat Angela Merkel ihren berühmt gewordenen Satz gesagt, wir schaffen das. Und in dem Jahr sah es zunächst auch so aus, dass wir es schaffen. Es gab eine viel zitierte Willkommenskultur, die aber schnell wieder umgeschlagen ist in Ablehnung. Welche Rolle hat das Jahr 2015 und die folgenden Monate für die Arbeit an Ihrem aktuellen Buch gespielt?
Diese Frage habe ich mir auch immer wieder gestellt, ob es irgendetwas mit meinem Projekt zu tun hat, aber letztendlich muss ich tatsächlich sagen, dass die Idee für dieses Buch schon viel älter ist. Und 2015 war aber trotz allem in der Wahrnehmung von Flucht und Flüchtlingen nochmal tatsächlich eine Zäsur. Und ich glaube, was das Besondere war, dass 2015 auch viele Deutsche zum ersten Mal auch auf eine andere Art und Weise, ich sag mal, reflektierter darüber nachgedacht haben, wo eigentlich auch in der deutschen Gesellschaft bis zu diesem Zeitpunkt Flucht und Vertreibung und Heimatverlust eine Rolle spielten. Und ich habe des Öfteren von älteren Menschen gehört, die 2015 sich auch ehrenamtlich engagiert haben, dass sie eben zum Teil selbst ihre Heimat verloren haben 1945 und eben auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben und deshalb bereit waren zu helfen. Aber nichtsdestotrotz ist eben auch klar, 2015 hat wieder einmal gezeigt, wenn Flüchtlinge, die ja in die Rolle von Bittstellern letztendlich immer wieder hineingeworfen werden, zu lange bleiben, dann kippt eben ganz oft die Stimmung. Und vor allen Dingen ist natürlich diese sogenannte Willkommenskultur auch in erster Linie eine zivilgesellschaftliche Initiative. Während letztendlich, und das sehen wir überall, der Staat und nicht nur in Deutschland eben dann eher träge ist, quasi wenn es um Anerkennungsverfahren geht, darum den Transitstatus aufzuheben. Und wir merken einfach, dass auch diese Willkommenskultur eine historische Ausnahmeerscheinung ist, wenn wir Flüchtlinge weltweit betrachten.
Die Menschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten wurden nach dem Krieg als Gesindel im Westen beschimpft. Heute gehen selbsternannte Schützer des Abendlandes gegen Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Nordafrika auf die Straße. Warum waren und sind Flüchtlinge nie willkommen?
Weil Flüchtlinge erinnern uns letztendlich auch an unsere eigene Unbehaustheit, auch dass eigentlich letztendlich sie eine Erinnerung daran sind, wie sicher wurzeln wir eigentlich. Sie zeigen uns durch ihre eigene Wurzellosigkeit, wenn sie uns quasi physisch direkt gegenüberstehen, auch eine Ohnmacht. Und natürlich wollen wir mit so einer Ohnmacht oder vielleicht auch einer Ahnung, dass es uns selbst treffen könnte, nicht konfrontiert werden. Und ich glaube, da ist aber auch noch ein anderer Punkt, wenn wir zum Beispiel auch über den Klimawandel reden. Der Klimawandel ist eine Bedrohung, eine Herausforderung, aber sie ist eben oftmals für uns noch nicht so konkret zu greifen. Aber wenn ein Flüchtling vor unserer Tür steht und anklopft, ist er einfach präsent. Und da müssen wir uns dazu ganz konkret verhalten. Der Amazonas, wenn dort eben abgeholzt wird, ist das bedauerlich, aber es ist eben in diesem Augenblick oftmals eben ganz weit weg. Und ich glaube, diese physische Präsenz, dass man ganz nah an das Leid und auch an die Ohnmacht der Betroffenen herankommt, lässt uns eben auch ganz gerne hinter diesem anonymen Kollektiv verstecken. Das sind dann die Flüchtlinge und anonym funktionieren sie natürlich auch viel besser als Bedrohung, als wenn wir uns die einzelnen Geschichten anschauen oder sogar mit einem Flüchtling ganz konkret reden.
Sie schreiben in Ihrem Buch, die Ablehnung lasse Rückschlüsse zu auf eine tief sitzende Angst. Sie haben sie gerade ein wenig beschrieben. Sind diese Ängste denn begründet? Also was sagt der Historiker? Wie haben geflüchtete Gesellschaften auch bereichert?
Sie haben sie auf jeden Fall bereichert, aber natürlich, das muss man immer wieder sagen, Flüchtlinge kommen ja gegen ihren Willen in einer anderen Gesellschaft an, denn sie wollen ja eigentlich in ihrer alten Heimat bleiben. Das ist ja der Unterschied zum Beispiel zu einer Arbeitsmigration. Aber wenn sie dann eben doch länger bleiben, verändern sie Gesellschaften. Und das ist natürlich auch ganz normal. Und ich finde es immer wieder interessant, eigentlich die Gegenfrage zu stellen, wie konstituiert sich eigentlich eine Mehrheitsgesellschaft? Und da ist doch wiederum interessant zu sehen, zum Beispiel, wer in Deutschland in der sogenannten Mehrheitsgesellschaft eigentlich auch eine Fluchtbiografie in sich trägt. Ich habe über meine eigene Geschichte gesprochen, aber es sind eben so viele Millionen Menschen in diesem Land, die vermeintlich zur Mehrheitsgesellschaft gehören, aber letztendlich auch in ihrem Kern von einer Fluchtbiografie bestimmt sind. Und das finde ich einfach auch nochmal wichtig für diesen Perspektivwechsel zu sehen, was Rupert Neudeck gesagt hat, in uns allen steckt irgendwie ein Flüchtling. Und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst sind, verlieren wir vielleicht auch etwas von dieser Angst, vor dieser Bedrohung, die man so vermeintlich kollektiv empfindet.
Rupert Neudeck, leider mittlerweile verstorben, der mit seinem Schiff Kap Anamur vietnamesische Boat People gerettet hat. Aber warum ist dieses Bewusstsein, also dieser Satz, den er gesagt hat, jeder kann morgen ein Flüchtling sein, warum ist dieses Bewusstsein bei den wenigsten vorhanden, wenn es doch Millionen Familien in Deutschland gibt, die eine Fluchtvergangenheit haben?
Tja, darüber kann ich eigentlich auch nur spekulieren. Ich weiß es tatsächlich nicht, warum die Erfahrungen in der eigenen Familie dann oftmals keine Rolle spielen, wenn man andere willkommen heißen muss. Aber da ist natürlich auch, das muss man ganz klar sagen, Deutschland nicht allein. Also Flüchtlinge sind überall auf der Welt selten willkommen. Und ich finde auch, wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht auch so eine europäische Nabelschau betreiben. Denn die großen Fluchtdramen finden nicht in Deutschland, nicht in Europa, nicht auf dem Mittelmeer statt, sondern tatsächlich außerhalb Europas. Und wir sehen es jetzt zum Beispiel ganz aktuell in Bergkarabach, wo im Kaukasus Armenier vertrieben werden. Wir müssen eigentlich ein Sensorium entwickeln, das außerhalb Europas, dort findet das große Kapitel im 21. Jahrhundert statt, wenn es um Flucht und Heimatverlust geht.
Aber diese Selbstvergessenheit der eigenen Vergangenheit, der Fluchtgeschichte in der Familie, das ist ja auch nichts typisch Europäisches. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Latinos in Florida anschaue, die Trump gewählt haben, weil sie keine weitere Zuwanderung aus Mittelamerika in die USA wollen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also im Grunde genommen sind natürlich Flüchtlinge auch nur Menschen und sie sind keine besseren Menschen, nur aufgrund dieser dramatischen Erfahrung. Und oftmals versuchen sie sich natürlich über die Ausgrenzung der nach ihnen folgenden Flüchtlingsgruppe zu integrieren. Quasi wie in so einer Welle, dass die, die danach kommen, auf die wird auch mit dem Finger gezeigt.
SWR 2 Tandem. Der Historiker Andreas Kossert ist heute Abend mein Gast. Er hat ein wunderbares, zugleich sachliches und emotionales Buch geschrieben über die Flucht als historische Konstante. Herr Kossert, seit wann gibt es überhaupt den Begriff Flüchtling?
Also in der Literatur ist der natürlich immer wieder präsent. Der Flüchtling, zum Beispiel auch die Weltflucht bei Goethe, ist ein Topos, den wir kennen, aber in dieser Form, wie ich sie beschreibe, ist es tatsächlich erst ein Produkt des 19. Jahrhunderts und vor allen Dingen des 20. Jahrhunderts, dass wir eben merken, Flüchtlinge und Vertriebene werden aufgrund von neuen Vorstellungen von ethnischer, nationaler oder religiöser Homogenität vertrieben oder müssen ihre Heimat verlassen. Und da geht es eben darum, dass definiert wird, wer dazugehören darf und wer nicht dazugehören darf. Und das sind eben diese modernen Vorstellungen, die Menschen auch zu Flüchtlingen machen. Aber man muss immer wieder sagen, dass es Flüchtlinge und Vertriebene immer gegeben hat. Aber unser moderner Begriff des Flüchtlings ist eben letztendlich in der Bedeutung, wie wir sie heute verstehen, sogar eine Schöpfung des 20. Jahrhunderts, und wir haben eben mit der UNO zum Beispiel jetzt einen Weltflüchtlingskommissar, und da ist eben das Wort Refugee ganz klar auch aus dem Angelsächsischen her, ja, beschreibt die Bedeutung, die wir heute mit diesem Wort verbinden.
Mhm. Ein anderer Begriff ist mit Flucht eng verbunden, das ist die Heimat. Auch so ein Wort, ja, das aufgeladen ist mit Assoziationen. Was bedeutet dieser Begriff im ursprünglichen Sinn?
Ja, Heimat ist ein Begriff, der immer wieder emotional diskutiert wird. Und ich finde das eigentlich Erstaunliche, dass wir trotz allem ihn auch nicht wirklich ersetzen können. Und wir merken ja auch, dass er eigentlich nicht im Plural funktioniert, obwohl wir alle, die wir darüber sprechen, wahrscheinlich uns sogar streiten würden. Denn jeder versteht etwas anderes unter diesem Begriff Heimat. Und deshalb müsste es eigentlich ein Pluralwort sein. Aber ich finde es eben interessant, was bedeutet Heimat letztendlich für Flüchtlinge und Vertriebene?
Ja, was bedeutet er? Also wie verändert sich dieser Begriff und seine Bedeutung durch eine Flucht?
Ich glaube einfach, dass Flüchtlinge ganz anders über Heimat nachdenken müssen. Denen erscheinen unsere Feuilleton-Debatten, unsere Talkshow-Debatten über den Begriff Heimat wie Luxusdebatten. Sie haben physisch einen Bezugspunkt in ihrer Vergangenheit meistens für immer verloren. Und deshalb, glaube ich, gibt es auch manchmal gar keine gemeinsame Sprache im Heimatdiskurs zwischen Sesshaften und Flüchtlingen, weil sie sich eigentlich über diesen Begriff des Verlustes überhaupt nicht verständigen können, weil Flucht ein ungeheuerlicher Vorgang ist, der einfach oftmals das Vorstellungsvermögen übersteigt.
Ich finde in Ihrem Buch ja sehr eindrücklich, dass es da einige Fotos gibt, die einen ja ein bisschen sprachlos lassen. Also zum Beispiel Schlüssel von den Häusern, die die Menschen auf der Flucht verlassen mussten und die sie vorher noch ordentlich abgeschlossen haben. Oder Geschirr, das vor der Flucht noch vergraben wurde, weil sie ja die Hoffnung hatten, irgendwann wieder zurückzukehren und dieses Geschirr, was sie zurücklassen mussten, dann noch wieder nutzen möchten. Also diese Hoffnung, die ja eigentlich unerfüllt bleibt und die man vielleicht auch schon, ja, das vorher schon weiß, dass sie unerfüllt bleibt, die ist aber trotzdem da.
Ja, ich glaube, dass eben selbst Flüchtlinge in diesem Augenblick, in dem sie losgehen müssen, sich das selbst nicht vorstellen können, was gerade passiert. Und deshalb schließen sie natürlich die Tür ab, wie immer. Das ist ja ein Routinevorgang. Wir alle schließen unsere Tür ab. Und warum sollte man sie offen lassen? Man kann in diesem Augenblick gar nicht verstehen, dass es das letzte Mal ist, dass man diese Tür zuschließt und mit dieser Tür auch ein ganzes Leben hinter sich lässt. Und erst später wird ja dann auch der Schlüssel zu einer Erinnerungschiffre, wenn man merkt, im Exil, dass man nicht mehr zurückkommen kann. Und natürlich drückt dann auch der Schlüssel erstmal noch immer wieder die Hoffnung auf diese Rückkehr aus. Man möchte diese Tür wieder aufschließen können, man möchte wieder zurück. Und ich finde diese Schlüsselchiffre so wahnsinnig spannend, weil sie in so vielen Kulturen funktioniert. Also die sephardischen Juden 1492, aber genauso haben Armenier und Griechen, Karelier oder Schlesier diese Schlüssel mitgenommen. Und das finde ich einfach so besonders eindrucksvoll, weil es unterstreicht, dass sie das selbst eigentlich nicht fassen können. Sie schließen ab, um wiederzukommen.
Sie zitieren die syrische Dichterin Rasha Habal, die über die seelischen Folgen der Flucht schreibt. Es sind Markierungen, die du hinter dir lässt, aber sie werden dich einholen und zu einer Tätowierung in deinem Gesicht werden. Kann man die Erfahrung einer Flucht jemals bewältigen, also jemals ankommen in einer neuen Heimat?
Sicherlich kann man ankommen, aber das ist eben nicht in Stein gemeißelt. Und vor allen Dingen ist natürlich immer die Frage, was meinen wir mit diesem Ankommen? Und was Rasha Habdal sagt, ist etwas, was eben nicht mit materiellem Ankommen verstanden werden darf. Also ein Haus zu bauen, einen Beruf zu haben. Es geht um etwas anderes. Quasi wie verarbeiten Menschen, die auf der Flucht waren, die Gewalt, die Verlusterfahrungen, was bleibt? Und viele schleppen das eben ein Leben lang mit sich. Und deshalb bin ich eben auch immer etwas vorsichtig mit diesem Begriff Geflüchtete zum Beispiel, also den ich überhaupt nicht in Frage stelle, aber weil ich eben sage, geflüchtet bedeutet doch, dass alles gut gegangen ist, dass quasi die Flucht beendet wurde. Und ich sehe das eben ganz oft, dass es eben nicht so ist, sondern dass diese Flucht nicht mit dem physischen Ankommen vorbei ist. Und wir sehen ja sogar, dass es oftmals auch in der zweiten oder dritten Generation durchaus noch eine Rolle spielen kann.
Herr Kossert, wenn Sie die Bilder aus Moria sehen, aus den Lagern auf Lesbos, hat diese Festung Europa, diese staatlich gewollte Abschottung gegenüber Menschen auf der Flucht, eine andere, neue Qualität als, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur die Ablehnung durch die Zivilgesellschaft?
Sie verändert sich natürlich. Wir können heute biometrische Daten erfassen. Wir können auch digitale Mauern errichten. Aber letztendlich merken wir quasi, wenn Menschen auch nach Europa kommen, auf welche archaische Weise sie auf die Flucht gehen. Dann gehen sie dann mit einem Boot oder, wie wir das auch auf der sogenannten Balkanroute erlebt haben, zu Fuß und versuchen letztendlich Grenzen zu überwinden. Und auch auf der Insel Lesbos, in dem Lager sieht man natürlich, dass dieses Lager auch eine Konstante ist in einer Flüchtlingsbiografie. Irgendwann im 20. und auch im 21. Jahrhundert landeten die meisten Flüchtlinge oder Vertriebenen für eine gewisse Zeit in einem Lager. Und das ist natürlich so ein transitorischer Zustand, der auch die Ohnmacht in Europa zeigt, einmal mehr. Wie verfahren wir mit diesen Menschen, mit dieser kollektiven Masse von Flüchtlingen? Und ich glaube eben, dass sich viele Rahmenbedingungen verändert haben, aber letztendlich, wie Flüchtlinge unterwegs sind und was sie erfahren, sich eben kaum verändert hat. Und das finde ich eigentlich so erstaunlich. Und wir sehen natürlich auch gerade jetzt in der Zeit von Corona, von einer Pandemie, wie einmal mehr Flüchtlinge an den Rand gedrängt werden, wenn es darum geht, quasi um Social Distancing. Das ist natürlich in einem Lager wie Moria eine Farce, nicht? Also man merkt einfach, wenn sesshafte Gesellschaften in der Corona-Zeit mit sich selbst beschäftigt sind, haben Flüchtlinge einmal mehr das Nachsehen.
Das Thema Flucht zieht sich ja durch Ihre Arbeit als Historiker. 2008 haben Sie bereits ein hochgelobtes Buch über die Flucht und Vertreibung der Ostdeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben und einen Mythos demontiert, in dem Sie erzählt haben, wie schwierig es war, als vermeintlich ethnische Deutsche zu Deutschen zu kommen. Kalte Heimat heißt dieses Buch. Mit Flucht eine Menschheitsgeschichte haben Sie den Blick nun geweitet?
Ja, auf jeden Fall. Oder weitererzählt. Letztendlich war es mir wichtig, Betroffene in den Mittelpunkt meiner Untersuchungen zu stellen. Und das war damals auch schon für die kalte Heimat eigentlich meine Hauptmotivation, diese Geschichte einfach weiterzuerzählen. Denn überall, wo ich unterwegs war und von dieser deutschen Nachkriegserfahrung erzählt habe, habe ich gemerkt, ob in Griechenland, in Finnland, in Israel oder den USA, dass die vielleicht nicht wussten, wo Ostpreußen liegt, aber dass eben ähnliche Fluchtbiografien dann doch wieder irgendwie ja bekannt vorkommen, dass man einfach merkt, ja, das kennen wir. Und das fand ich immer wieder eigentlich interessant zu sehen, was ist eigentlich das Verbindende und warum ist eben Flucht bis heute eine Herausforderung für die gesamte Menschheit und warum finden wir uns damit ab? Also warum scheint es so, als ob wir immer wieder Flüchtlinge als Kollateralschäden der Geschichte quasi wie einen unangenehmen Begleit Umstand unserer Zeit läuft, akzeptieren. Und ich finde das einfach eben wichtig, dass wir das nicht tun.
Die Erkenntnis, die Sie ja gerade beschrieben haben, dieses "das kennen wir", kann das für Menschen mit Fluchterfahrung auch etwas Tröstliches haben, zu sehen, dass sie ihre Erfahrung mit Millionen anderen auf der Welt teilen?
Ich bin kein Psychologe, aber auf jeden Fall kann es erstmal sensibilisieren. Aber ich finde eben, das gilt ja für beide Seiten. Das ist ja nicht nur was Tröstliches für Flüchtlinge, sondern ich glaube einfach, alle Menschen müssen sich bewusst sein, dass das Thema Flucht mit uns allen zu tun hat. Es geht uns alle an, wir sind alle betroffen und wir müssen uns zu diesem Thema verhalten.
Erfahrt man also durch Fluchtgeschichten auch etwas über das Menschsein an sich?
Ich vermute es sehr stark, ja. Und am Ende ist leider mein Buch ja auch eher von einer gewissen Skeptik getragen. Also es ist kein Happy End, weil wir eben sehen, dass es eine unendliche Geschichte bleibt und die Herausforderung, auch Fluchtursachen zu bekämpfen, genauso aktuell ist wie immer. Und man ist auch dann als Autor so ein Suchender, weil diese Erlösung fehlt. Dieses Aha-Erlebnis, am Ende kann ich eben doch eine fertige Lösung anbieten, wie wir dieses Problem in den Griff bekommen. Aber das kann ich eben leider nicht bieten.
Gibt es eine besondere Erkenntnis, die Sie gerne der Politik ins Poesiealbum schreiben würden?
Ja, auf jeden Fall. Grundsätzlich Flüchtlingen individuell zuzuhören, ihre Geschichten ernst zu nehmen und sie nicht immer wieder hinter einem Kollektiv zu anonymisieren. Ich glaube, das ist dann die Grundvoraussetzung überhaupt für irgendeine Form von Empathie und auch ein Schlüssel, um Flüchtlinge und ihre Geschichten zu verstehen. Also das sollte eigentlich das sein, was wir uns alle, nicht nur die Politik, sondern auch die Mehrheitsgesellschaft, ins Stammbuch schreiben sollten.
Flucht, eine Menschheitsgeschichte, so heißt das aktuelle Buch des Historikers Andreas Kossert, erschienen im Siedler Verlag. Ein großartiges Buch, weil es Millionen Menschen ein Gesicht gibt, weil es Flucht erfahrbar macht, auch für die, die das Glück haben, nicht davon betroffen zu sein. Herr Kossert, vielen Dank für dieses Buch und dass Sie heute unser Gast waren.
Sehr gern, vielen Dank.
Redaktion der Sendung hatte Nadja Ode und ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.